Detektor FM. Zurück zum Thema.
Braunkohle ist ein Dauerstreitthema, denn bei keinem anderen Rohstoff zur Energiegewinnung wird so viel Kohlendioxid ausgestoßen. Und der Tagebau verursacht immense Eingriffe in die Natur. Für die 200 Meter langen Bagger müssen ganze Orte umgesiedelt werden. Trotzdem hält Deutschland an der Braunkohle fest. Und Umweltverbände und Bündnisse kämpfen weiter gegen Stromkonzerne, Gewerkschaften und Politiker. Auch an diesem Wochenende wieder im nordrhein-westfälischen Immerath. Gleichzeitig besetzten Aktivisten den Braunkohleabbau Garzweiler gleich nebenan. Was die Demonstranten fordern und welche Folgen der Braunkohleabbau für die Regionen hat, darüber spreche ich mit Jürgen Haas. Er ist Pressesprecher der Organisation Campact und war am Wochenende bei der Demonstration dabei. Schönen guten Tag, Herr Haas.
Guten Tag.
Die Demonstration in Immerath vergangenen Samstag verlief friedlich. In Garzweiler kam es dagegen zu Auseinandersetzungen. Gab es für die beiden Demonstrationen einen konkreten Anlass?
Der Anlass ist ein ständig tagtäglich stattfindender Skandal. Ein Skandal, dass wir in Zeiten eines galoppierenden Klimawandels noch immer in großem Maße Braunkohle aus der Erde graben und verfeuern, den klimaschädlichsten Energieträger überhaupt. Die Politik reagiert nicht, obwohl jeder Bürger inzwischen am eigenen Leibe an Hitzewelle, an Dürre, an großen Fluten spürt, dass sich das Klima ändert und dass wir, wenn wir einen lebenswerten Planeten halten müssen, schnellstmöglich aussteigen müssen aus den fossilen Brennstoffen. Und da müssen wir natürlich mit der Braunkohle anfangen, weil die der schmutzigste aller Energieträger ist.
Bei der Besetzung des Braunkohleabbaus in Garzweiler kam es zwischen Aktivisten des Aktionsbündnisses Ende Gelände und der Polizei zur Konfrontation. Die Polizei soll mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Aktivisten vorgegangen sein. Journalisten wurden des Geländes verwiesen und der Stromkonzern RWE stellte gegen fast 800 Aktivisten Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Die Aktivisten hatten sich vorher im Klimacamp vorbereitet. Sie waren auch vor Ort. Wie war denn die Stimmung dort?
Die Stimmung war außerordentlich gut, friedlich, aber eben auch entschlossen. Es war eine große Menge von weit über 1000 Menschen im Klimacamp aus ganz vielen Nationen. Es waren natürlich überwiegend Deutsche, aber es waren auch Niederländer da, Franzosen aus Spanien, aus den unterschiedlichsten Ländern waren Aktivisten da. Das war eine schöne internationale Mischung. Und die Menschen haben sich sehr, sehr gut vorbereitet, um bei dieser Aktion teilzunehmen und dabei ihr Ziel zu erreichen, den Tagebau zumindest symbolisch einen Moment zum Stillstand zu bringen und dabei aber das Ganze auch friedlich und gewaltfrei zu gehen zu lassen. Und das haben sie erreicht.
Die Klimaabgabe ist gerade erst vom Tisch. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel wollte Energiekonzerne, deren alte Kraftwerke über eine gewisse Grenze Kohlendioxid ausstoßen, mit einer Strafsteuer besteuern und somit den CO2-Ausstoß verringern. Ansonsten würde Deutschland sein Klimaziel nicht erreichen. Der Alternativplan jetzt: Kohlekraftwerke mit einer Leistungsstärke von 2,7 Gigawatt werden in eine Kapazitätsreserve überführt. Die Werke werden also erstmal vom Netz genommen. Die Betreiber erhalten Entschädigungszahlungen. Duckt sich Gabriel vor der großen Energielobby?
Ja, schon ganz klar. Gabriel ist leider eingeknickt. Und die Schuld muss man da in Teilen auch bei Kanzlerin Merkel sehen, denn Merkel hat wirklich versäumt, Gabriel an dieser Stelle mit diesem Plan auch mal den Rücken zu stärken gegen den Ansturm der Kohlelobby. Auch übrigens aus der CDU gab es einen enormen Druck auf Gabriel. Das war ein durchaus vernünftiger Vorschlag, der mit vergleichsweise geringen regulatorischen Eingriffen nur die allerältesten, oft über 40 Jahre alten Kraftwerke etwas finanziell belastet hätte und dazu geführt hätte, dass sie ihre Zeit am Netz reduzieren würden, also weniger Braunkohlestrom erzeugt würde. Also diese Lösung wäre sehr, sehr kostengünstig gewesen. Stattdessen kommt jetzt ein milliardenteures Subventionspaket für fossile Kraftwerke. Das ist wirklich ein bizarres Ergebnis des Lobbyprozesses in Berlin. Und wir können allerdings noch hoffen, dass noch nicht aller Tage Abend ist, denn es gibt doch massive Zweifel, ob diese Subventionierung der verschmutzendsten, der dreckigsten Kohlekraftwerke überhaupt EU-rechtskonform ist. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat dazu eben sich geäußert und da doch große Zweifel geäußert. Und noch ist diese bizarre Lösung nicht durch den Bundestag nicht wirklich beschlossen und auch nicht von der EU-Kommission genehmigt. Also das bleibt abzuwarten. Und wir machen weiter Druck, dass es zu einem möglichst raschen Abschalten möglichst vieler Kohlekraftwerke und speziell der Braunkohlekraftwerke kommt.
Heißt das, Sie haben auch die Hoffnung, dass die Klimaabgabe vielleicht doch noch kommt?
Naja, die Hoffnung stirbt als letztes. Es ist sicherlich die vernünftigere Lösung. Momentan ist sie aus dem Spiel. Aber wenn die EU-Kommission tatsächlich diese Subventionierung eines völlig überflüssigen Kraftwerksparks von fossilen Kraftwerken stoppen wird, dann werden die Karten nochmal neu gemischt und wer weiß, vielleicht kommt dann doch irgendwann mal wieder etwas Vernunft ins Spiel. Also ein Rest Hoffnung ist da, aber momentan sieht es nicht gut aus.
Kommen wir nochmal zu den Auswirkungen des Braunkohleabbaus zurück. Was sind denn Ihrer Meinung nach die schlimmsten Folgen für Umwelt und Region?
Nun ja, es gibt da einerseits die weltweiten Auswirkungen des Braunkohleabbaus. Ich habe einmal ein sehr renommiertes Klimaforschungsinstitut gefragt, also der globale Klimawandel, wie lässt sich das veranschaulichen? Wie viel Gletscher zum Beispiel werden von der deutschen Braunkohle, von dem, was hier Jahr für Jahr in die Luft gepustet wird, wie viele Gletscher werden davon abgeschmolzen? Und die haben mal ihre Klimarechner angeworfen und haben mir gesagt, es ist etwa das Äquivalent von einem mittleren Alpengletscher, der pro Jahr als Ergebnis der deutschen Braunkohleverstromung abgeschmolzen wird. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist auf der einen Seite sozusagen das große Problem. Dann auf der anderen Seite natürlich der lokale Impact. Das fängt an mit der Vertreibung von Tausenden von Menschen, die ihre Dörfer verlassen müssen, weil ihre Dörfer weggebaggert werden. Das ist völlig bizarr, wenn Sie nach Immerath kommen. Das ist ein richtig großer Ort mit einer wunderschönen Kirche, mit einem Krankenhaus. Da steht jetzt alles leer. Das ist ein Geisterdorf und das wird alles weggebaggert und die Menschen werden vertrieben. Dann aber auch Probleme wie die Emission von Feinstäuben mit schwerwiegenden Gesundheitswirkungen. Im großen Maßstab wird durch den Braunkohleabbau Quecksilber in die Luft geblasen, ein hochgiftiger Stoff, ein Nervengift, das ebenfalls dringend reduziert werden muss, weil es schwere Gesundheitsschäden hinterlässt. All das machen wir noch heutzutage, weil wir eine völlig antiquierte Form der Stromgewinnung noch betreiben.
Der Braunkohleabbau hat in den letzten 100 Jahren 313 Orte gekostet, die umgesiedelt werden mussten. Jetzt haben Sie gerade wieder von Immerath gesprochen, das eben zunächst dran sein wird. Sie haben gesagt, es ist bereits komplett leer. Haben Sie denn auch mit den Menschen gesprochen? Wissen Sie, ob die sich damit jetzt abgefunden haben?
Also wir hatten tatsächlich auf der Demonstration eine ganze Reihe von Bürgern aus der Region, die mit uns demonstriert haben gegen den Braunkohleabbau. Die Menschen entscheiden sich sehr unterschiedlich und sind in unterschiedlichen Lagen. Sie sind seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten bedroht von dem Abbau. Und es gibt halt manche, die dann die Konsequenz ziehen und wegziehen und Entschädigungen annehmen, andere, die ausharren. Und jeder versucht da zum Teil so individuell das Beste draus zu machen. Das heißt, die Dörfer in gewisser Weise zerbrechen sozial, dass eben die einen sich so, die anderen so entscheiden. Aber es gibt nach wie vor noch einen lebendigen Braunkohleprozess, einen lebendigen Widerstand vor Ort von Menschen, die sich gegen diesen Wahnsinn wehren.
Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf das Argument zurückkommen, das eigentlich immer Befürworter des Braunkohleabbaus ins Feld führen, und zwar die vielen Arbeitsplätze, die erhalten bleiben müssen. Das sollen bundesweit immerhin 86.000 sein. Wie halten Sie denn da dagegen?
Da wird mit völlig übertriebenen, bizarren Zahlen argumentiert. Also das Umweltbundesamt hat in der Auseinandersetzung um die Klimaabgabe gesagt, dass maximal 6.000 Arbeitsplätze gefährdet werden. Hier muss man einfach sagen, wird von interessierter Seite der Teufel an die Wand gemalt, um die Politik unter Druck zu setzen. Es geht nun darum, in den Regionen einen Ausstiegspfad zu definieren, der Planungssicherheit schafft und der dann die Politik auch unter Druck setzt, neue Arbeitsplätze in den Regionen zu schaffen und dafür eine gezielte Politik des Strukturwandels herbeizuführen. Wenn Sie in den Regionen Bescheid wissen, wann endlich klar ist, wann Schluss ist, welche Flächen wie neu genutzt werden können, dann können sie durch eine gezielte Politik des Strukturwandels betreiben. Solange das Problem aber noch geleugnet wird, dann wird dieser Strukturwandel auch nicht angegangen. Und das ist meines Erachtens verantwortungslos. Die Braunkohle hat nur eine sehr begrenzte Restlaufzeit und die Politik und die Bürger tun gut dran, sich auf diese Tatsache einzustellen, weil dann kann man damit umgehen und kann man reagieren.
Rund 800 Strafanzeigen, einige verletzte und vom Platz verwiesene Journalisten. Das ist die Bilanz der Besetzung des Braunkohletagebaus Garzweiler am Wochenende. Über die Stimmung vor Ort und die Folgen des Braunkohleabbaus für Umwelt und Region habe ich mit Jörg Haas gesprochen. Er ist Pressesprecher der Organisation Campact, die sich zusammen mit anderen Verbänden für den Protest gegen den Braunkohleabbau einsetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.